古池や川津飛び込む水の音。
An ancient pond. A frog jumps in. The sound of water.
古池や川津飛び込む水の音。
Was ist denn jetzt los?
Systemalarm!
Schnell, zur Abteilung Datenüberwachung!
Datendefekt durch Computervirenbefall. Schadenstatistik wird über Drucker ausgegeben.
Das muss ein Fehler sein. Viren unmöglich.
Unzählige der internen Dateien sind durch Viren gelöscht oder unbrauchbar geworden.
Das darf nicht sein. Das wäre unser Ende.
Schnell die Antivirusprogramme. Sind schon dabei.
Was ist denn nun?
Die Programme greifen nicht. Es werden immer mehr Daten vernichtet.
Ja, hallo zusammen, hier ist wieder der Hackerfunk auf Radio LoRa. Heute mit einer kleinen Änderung. Ihr hört sicher schon, am Mikro ist der Axel. Und der Venti spielt heute das Irkfräulein. Und ja, sag mal was, Venti, hört man dich? Nee, noch nicht, ich muss nicht. Hilfe! Gast 1 und 2 und hört man dich jetzt?
Ich glaube, jetzt gehört. Ja, hey, jetzt hör dich. Bin ich cool. Da. Grüezi.
So, und der, als Gast haben wir den Christoph heute hier.
Guten Tag.
Hört man auch, wunderbar.
Ja, zum dritten Mal heute.
Auch schon wieder.
Ja, ja.
Thema heute ist übrigens Haiku.
Ja, ganz richtig.
Und bevor wir euch erzählen, was Haiku eigentlich genau ist oder sein kann, erzählt uns der Venti ein bisschen was über unseren Terminkalender, wo ihr denn als Geeks und Computerfreaks denn so hingehen könnt die nächste Zeit.
Richtig, ja. Wir haben ja eben, der Axel und ich haben so quasi Changing Place oder Job Rotation gemacht. Und ja, ich bin jetzt IRC-Fräulein, respektive ich werde mich in Zukunft ein bisschen darauf konzentrieren, einfach als Produzent vom Hackerfunk aufzutreten, nicht mit der fetten Zigarre.
Hey, Rauchverbot hier drin.
Ja, verdammt. Ja, und den Zylinder habe ich auch nicht können anziehen wegen dem Kopfhörer, weil sonst der Bügel keinen Platz mehr hat. Ja, also ich habe ein Mail bekommen mit ganz vielen Terminen drin. Als erstes gibt es RMLL, LSM 2011 in Straßburg. RMLL heißt Logiciel Libre. Haha, jetzt komme ich alles zurück, weil ich die immer aufgezogen habe wegen Französisch. Gell? die findet statt vom 9. bis 14. Juli 2011, also das fährt Samstag in einer Woche an. Dann das nächste ist DebCamp. Da hast du mir nicht aufgeschrieben, wo das stattfindet.
DebCamp und DebConf sind beide in Banja Luka in Bosnien-Herzegowina.
Ach, das ist das, ja, genau, auch schon mal gehört. Also das ist DebCamp und dann ist DebConf 11. StepCamp, das findet statt vom 17. bis 23. Juli 2011 und geht, verstehe ich das richtig, das geht nachher über ins DebConf.
Ja, genau, das DebCamp ist sozusagen das Arbeitslager vorher, wo die Leute sich treffen zum an Debian arbeiten und DebConf ist nachher die Konferenz mit Vorträgen etc.
Dann ganz wichtig, der Sysadmin Day, der Systemadministrator Tag. Der ist immer der letzte Freitag im Juli. Das Jahr ist es der 29. Juli. Und dann kommt schon der August. Im August gibt es übrigens keinen Hackerfunk. Radio LoRa hat Sommerpause, wie das jedes Jahr ist. Es wird wieder den elektromagnetischen Sommer geben mit Experimentalradio und auch mit dem DJ-Marathon anschliessend dann. Also Radio LoRa geht nicht off-air, aber halt für einmal kein Hackerfunk.
Oder wie es an der LoRa GV geheißen hat, das ist nicht Ferien, das ist Arbeit.
Ja, ich denke, dass so wie es tönt hat, ist es so, dass dann Haufen Leute sich ziemlich den Arsch aufreißen für eben das Spezialprogramm. Also unbedingt hier hören. Gut, dann im August findet das Chaos Communication Camp statt in Finowfurt bei Berlin. Das ist ein ziemlich grosses Camp, darum findet das auf einem alten russischen Militärflughafen statt. Da werden so zwischen 3.000 und 3.500 Leute erwartet, wie ausgerichtet vom Chaos Computer Club. Eine Woche später findet Frostcon statt. Bis wann das Camp stattfindet. Es ist 10. bis 14. August. Der nächste Termin ist Frostcon, Free and Open Source Konferenz in St. Augustin bei Bonn in Deutschland. Das ist am Wochenende vom 20. und 21. August. Dann ein Wochenende später Bünzli Demo Party in Olten. Muss man nicht so weit und vor allem ist Olten sehr gut mit der Bahn erreichbar. Der ehemalige Knotenpunkt. Das ist vom 26. bis 28. August, also Freitag bis Sonntag. Gleichzeitig findet irgendwo in Hessen, Hanau, das tönt so nach Frankfurt irgendwo, findet HomeCon statt am 27. August.
Die findet irgendwie alle paar Monate mal statt, insofern. Ja.
Aber zum Zocken eigentlich.
Genau.
Also Retro Gaming. Dann Retro Gaming ist gerade eine gute Überleitung. Wild Exzentrics hat sich auch schon angekündigt. Die findet in Seeshaupt statt, am Starnberger See, Südende. Und zwar vom 9. bis 11. September. Dort, wenn man dort hin will, dann empfiehlt es sich, dass man sich sehr schnell anmeldet, weil die haben einen relativ kleinen Raum, relativ wenig Platz. Lohnt sich aber trotzdem. Dort geht es eigentlich darum, ums Gamen auf allem, was irgendwie exzentrisch ist. Also alles, was nicht PC ist oder nicht unbedingt gerade Mainstream-Videospielkonsole. Ich werde dort ziemlich sicher auch anzutreffen sein. Werde dort wohl meine Pandora dabei haben. Allenfalls noch irgendwas anderes, kleines, tragbares, weiß ich noch nicht so genau. Das letzte Jahr hat es C64, Amiga, Atari, CPC, Schneider natürlich ganz viel. Ja. Dann haben wir ein Jubiläum. Das kommt jetzt aus Lux-Kreisen, nämlich Linux, also der Kernel, wird 20 Jahre alt. Zeit, dass man es durch etwas Schlaues ersetzt. Linux 3.0 hat sich ja auch schon angekündigt. Wer weiß, vielleicht passiert es am gleichen Tag. Jedenfalls am 17. Nein,
das wird, glaube ich, vorher kommen.
Es wäre auch ein toller Marketingstand, aber warten wir es mal ab. Am 17. September 2011 wird Linux 20 Jahre, weil am 17. September 1991 der Linus Torvalds hat er dort Mail geschrieben. Hallo, probiert doch mal bitte ein bisschen aus. Ich weiß es nicht mehr genau, müssen wir jetzt nachschauen. Aber ja. Naja.
Hauptsache, es wird gefeiert.
Ja, feiern wir da eigentlich von der Lux auch irgendwie?
Es ist Software Freedom Day am gleichen Tag.
Ach.
Insofern wird es vermutlich im Rahmen davon irgendwelche Veranstaltungen geben.
Ach, genau. Die immer meinen, sie kommen zuerst. Dabei wird doch zuerst Linux, also der Kernel, gestartet. Und dann erst kommt die ganze GNU-Software. Also müsste ja Linux GNU heißen. Oder nicht?
Nein, egal. Sag das mal Richard Stallman.
Lieber nicht.
Mit Abstand.
Lieber nicht. Dann HomeCon gibt es schon wieder die nächste. Wir sind mittlerweile im Oktober. Und zwar am 29. Oktober. Auch wieder da irgendwo in Hessen. Und dann im November, das ist jetzt schon ein bisschen weit fort. Das ist noch weit fort. Da findet am gleichzeitig die Teedose in Eindhoven statt. Axel, was ist das?
Holländisches Sega-Event.
Okay. Und der Brandenburger Linux-Infotag nicht in Brandenburg, sondern in Potsdam. Die findet beide am 5. November statt. Das ist gleichzeitig auch ein Sendedatum vom Hackerfunk. Das heisst, dort kommen wir dann auch aus der Dose, allerdings nicht aus der T-Dose, sondern wenn, dann noch eher vom Brandenburg Linux Infotag. Wir sind dort. Eine Woche später ist dann die Open Rhein-Ruhr in Oberhausen, 12. und 13. November. Und ja, Ende November, wie eigentlich Tradition in Dornbirn, findet der Linux Day statt von der Luke Vorarlberg. Dort werden wir ziemlich sicher auch sein, möglicherweise mit einem Stand vom Hackerfunk. Eventuell auch Symlink 2, weil, wie ihr wisst, ist der ja was geplant, aber da dürfen wir jetzt im Moment noch nichts sagen, vor allem nicht am Radio. Jedenfalls Linux Day, 26. November. Termin versuche ich auf die Internet, auf die Webseite zu stellen, www.hackerfunk.ch. Und ich gebe zurück ins Studio 1 zum Axel.
Du sitzt auch im Studio 1 so nebenbei.
Jetzt ist doch wurscht. ich hätte noch eine kleine Bitte. Kannst du den Kopfhörer für uns, für ja. mich ein bisschen lauter machen?
Also bei mir
schon. Ja, also ich finde ein bisschen. Ja, ist das gut? Christoph, jagt dir gerade den Kopfhörer von der.
Ja, ihr beide habt irgendwie den gleichen Regler.
Ja, ich weiß, wir sind halt sehr sozial, wir teilen unseren Regler.
Ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt aber trotzdem erstmal weiter mit Musik. Und zwar kommt von einer Gruppe namens Awesome.
Also ist nur eine.
Ist nur eine, okay. Von Awesome, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, den Song Falling Star. Das ist schon wieder einfacher, für wenn man Englisch kann. Und dann müsste das jetzt gleich kommen.
Thank you.
So, und hier ist wieder der Hackerfunk auf Radio LoRa. Heute mit dem Thema HiQ. Christoph, erzähl uns doch mal, was ist HiQ eigentlich genau? Und dazu muss ich dich wieder anschalten. Ha.
Das wäre vielleicht besser. Also, wie ihr da sicher schon mal gehört habt vorher vom Intro, ist HiQ eine alte japanische Gedichtsform. Und die hat überhaupt nichts mit dem Thema heute zu tun. Wir reden nämlich von einem neuen Betriebssystem. Und ich habe jetzt da gerade einen wunderschönen Computer von mir, einen Asus EPC mit dem HiQ drauf. Und den tue ich jetzt doch gerade mal booten als allererstes. Wie schon gesagt, das ist eigentlich ein Quelle für das Betriebssystem und Schuster.
Also das kann man sich aus dem Internet einfach so runterladen und muss nichts dafür zahlen.
Ganz genau.
Und man darf es selber verändern, wenn man will.
Wenn man will, ja richtig. Muss natürlich sich zuerst mal die ganze Materie arbeiten und all das, wie man das halt auch kennt vom Linux her und so weiter. Das ist insofern eigentlich nicht anders. Es ist lizenziert unter der MIT-Lizenz.
Das ist die gleiche Lizenz, unter der auch X, die grafische Oberfläche von Linux, lizenziert ist.
So ist. Und so eben ist es fertig gebootet.
Okay, das waren jetzt irgendwie so 10, 15 Sekunden.
Ja.
Nicht schlecht.
Und das ist schon mal einer der grossen Vorteile von dem System.
Das hat keinen Start-Sound. Das, wo man jetzt hätte können.
Nicht sehr radiogen.
Sehr schade.
Ich müsste erst mal schauen, es ginge vielleicht schon, das einzurichten, aber ja.
Aber es ist nicht so, dass es standardmäßig irgendwie so wie zum Beispiel so Ubuntu da das Trommelgeklöpfele laufen lässt, wo einem dann die Ohren irgendwie wegbrennt, weil der Mixer noch auf Vollschnaps läuft.
Oder zum Teil in der Radiowerbung auch, also auf anderen Sendern, wo sie dann den Startsound vom Mac dazu benutzen, um Werbung für Macs zu machen. Also ich denke jedes Mal, wo bootet hier ein Mac Hilfe?
Naja gut, der Mac, aber der Mac klingt ja eher langweilig, wenn man einschaltet. Also wer mal ein SGI-Indie gehört hat, der weiß, dass es auch anders kann. Oh, gut.
Also ich habe gerade gelernt, man kann schon einen Startsound einrichten, aber es ist eigentlich nicht dazu gedacht, da gross jetzt damit den Benutzer mit iCandy oder Modulen oder so weiter zu erschlagen, sondern es ist wirklich eigentlich dazu gedacht, effizient zu sein. Das ist schon mal einer der grossen Punkte.
Effizient als was?
Also vom Betriebssystem her. Das heisst, es ist eigentlich alles auf schnelle Ausführzeiten programmiert, nicht unbedingt auf möglichst hübsch ausgesehen. Es sieht immer noch hübsch aus. Also es ist einfach nicht damit der Wahnsinnseffekte, wie man sie heute eigentlich von den modernen Desktops kennt,
ist nicht. Also es ist ein Desktop-Betriebssystem.
Es ist ein 100% Desktop-Betriebssystem. Es ist nicht für Server gedacht. Wie es macOS 9 ist, zwar grundsätzlich natürlich möglich, aber es ist nicht dafür gedacht. Das ist Desktop.
Jetzt hast du gerade macOS 9 erwähnt. Mhm. Besteht da irgendwie eine Verwandtschaft? Oder?
Ja, das ist eigentlich. Das BOS ist eigentlich von abgesprungen.
BOS haben wir jetzt schon wieder ganz neuen
Begriff. Oh, Entschuldigung, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen. HiQ ist natürlich eigentlich der Nachfolger von BOS.
Okay.
Und das BOS ist entwickelt worden von abgesprungenen macOS-Entwicklern als eigentlich ihre Vorstellung von einem besseren macOS. Daher BOS, das zweite OS.
Okay.
Und HiQ, der Name, der stammt eigentlich aus einem Namenswettbewerb, weil der Begriff OpenBOS, den man das erste Mal hatte, ist markenrechtlich problematisch geworden. Man hat irgendetwas anderes gebraucht. Dann ist man irgendwann mal auf die Idee gekommen mit dem HiQ. Es ist eigentlich mehr die Idee, es ist ein bisschen artistisch, aber es ist nicht übertrieben. Es ist eigentlich eine relativ kurze Gedichtsform, nicht wahr?
Mhm. Gut, und wo sind da jetzt so die, sagen wir mal, Unterschiede zum Linux? Warum sollen die Leute, oder warum sollte man HiQ benutzen und nicht Linux zum Beispiel?
Nun, gerade HiQ hat natürlich den grossen Vorteil, dass wirklich alles eigentlich aus einem Guss ist. Es ist alles ein bisschen von den gleichen Leuten und das, was nicht von den gleichen Leuten ist, sind sie darauf angehalten worden, das doch möglichst gleich zu halten, wie das, was schon existiert. Das ist vor allem aus Programmierersicht eigentlich sehr gut sichtbar. Sämtliche APIs, also sämtliche Programmierschnittstellen, sind alle ein bisschen nach dem gleichen Schema. Aber auch sonst für eine Anwendersicht, man hat mit Linux hat man hunderte von Tools eigentlich, wo alle ein bisschen anders zu bedienen sind, jedes Tool ein bisschen für einen anderen Zweck. Und bei HiQ probiert man eigentlich schon das gleiche Bedienungsschema wirklich konsequent durchzuziehen. Auch mit den spezifisch für HiQ geschriebenen Applikationen haltet sich das eigentlich so.
Also du sprichst jetzt an, dass das Haiku nicht hunderte von verschiedenen Widget-Sets hat, so wie es bei Linux ist mit GTK und Qt und
Motif.
Ja, genau. Sondern dass es eigentlich nur eins so ein Toolkit hat, wo dann alle sollen benutzen, wie das eigentlich auch bei einem macOS.
Wollte ich auch gerade
sagen. macOS 10 ist oder ja, Windows auch, ja.
Ja. Windows sogar weniger mittlerweile, habe ich das Gefühl. Aber bei macOS X ist das schon sehr stark so, dass alles sehr gleich aussieht und du auch wenig dran ändern kannst.
Ja, es ist ein bisschen, also es hat natürlich sein eigenes Toolkit und das hat ein fixes Stil. Es ist nicht gedacht, dass man da mit Styling gross ändern kann. Was es allerdings gibt mittlerweile, ist eine Portierung von Qt, wo sie sich sehr viel Mühe dabei gemacht haben bei dieser Portierung, dass es auch wieder gleich aussieht. Das geht mehr darum, dass man kann betriebssystemübergreifend sehr leicht programmieren.
Ja.
Also mit Qt kann man auf die natürlich eine sehr einfache Applikation schreiben, die sowohl in Linux, wie auch in Windows, wie in macOS X, wie eben auch in Haiku läuft.
Mhm.
Und auf einem Symbian-System.
Ja. Und Migo.
Entschuldigung.
So, jetzt haben wir vorhin schon gehört, es ist im Prinzip ein neu geschriebenes BIOS.
Sozusagen. Also ja, der Code ist sogar fast komplett vom Scratch, weil vom alten BIOS ist ja Closed Source gewesen und es ist fast nicht Open Source geworden. Mit einer grossen Ausnahme, das ist der Tracker, das ist der Dateimanager.
Okay. Das heißt, der ist noch original sozusagen.
Der ist original und weiterentwickelt.
Und jetzt gab es aber noch auch vor, ich weiß nicht, was war das, 5-6 Jahren noch das Zeta, was im Prinzip ein kommerziell vertriebene Variante von Haiku war, oder?
Nein, Zeta ist auf dem Original BIOS Code basiert. Der ist eingekauft worden. Und effektiv von dem her gekommen sind, vom Haiku sind ja 5 Versionen rausgekommen und dann eine inoffizielle, wo das drinnen gewesen wäre, wo für die Version 6 denke ich wäre, wenn die dann noch veröffentlicht worden wäre. Zeta ist dann eben die Version Sette von Italienisch 7 gewesen, von einer anderen Firma her und ist ganz schlecht angekommen, weil sie eigentlich mit vielen BOS-Traditionen gebrochen haben. insbesondere eben nicht CPU zu verschwenden mit allzu viel Eye-Candy.
Hm. Ja gut, sie haben ja das damals, glaube ich, über Fernsehsendungen und Telefonverkäufer verkauft, das Zeta.
Ja, richtig. Das ist wie lange ist, haben sie das probiert, auf die zu verkaufen. Das ist ein ziemlich abstruse Art, das Betriebssystem zu verkaufen, muss man sagen. Das ist vielleicht auch nicht die allerintelligenteste Form gewesen.
Ja, also das war das, was mir bei mir einfach hängen blieb damals als okay, der Verkaufsweg ist was Besonderes, aber okay.
Ach ja, übrigens, die im IEC sind, ich bin nicht mittlerweile mit der Haiku-Kiste outdated.
Okay, also chatten kann man damit auch.
Selbstverständlich.
Es sind noch nicht so viele Leute online im Moment, aber liegt vielleicht auch daran, dass wir noch nicht gesagt haben, wo man hier kann go chatten.
Danke für den Hint.
ja, also der IEC-Channel, den findet man auf dem Server irc.lux.ch, also irc.lugs.ch und der Kanal heisst Gartenhag Hackerfunk. Ja, und telefonieren kann man mit uns auch, wenn man will. Wir sind live da.
Das wäre die 044 für Zürich 567 2400 direkt hier ins Studio und ich hoffe, ich übersehe nicht, wenn hier irgendeine Lampe leuchtet.
Nein, das sehe ich schon.
Ja, im Stadtfilter war das so ein ganz kleines Lämpchen, wo man irgendwie fast nicht gesehen hat.
Über dem Mischpult ein riesen Skiwerfer geht und es blinkt und tut. Nein.
Es ist tatsächlich so, dass die Telefonlampe in dem Studio so groß ist wie die On-Air-Lampe.
Das stimmt allerdings. Sieht auch genauso aus, bloß andere Farbe. Ja, aber dann würde ich sagen, machen wir doch noch mal eine Runde Musik. Und zwar die Gruppe. Ist es diesmal eine Gruppe oder nicht, sagt Venti?
Oh, keine Ahnung, es ist von der Revision 11, von der Demo-Party.
Okay.
Nehmen wir mal an, es ist eine Gruppe oder ein
Projekt. Die Interpreten heißen Indian Love, sagen wir es mal so.
Interpreten.
Yeah. Musiker, whatever. Und der Song heißt Wir machen Sex und keine Popmusik.
nicht mehr, ehrlich. Ich schäme mich.
Ja, das war Indian Love mit Wir machen Sex und keine Popmusik.
Offensichtlich.
Ja, es war ja schon irgendwie Musik, ob es jetzt Popmusik war. Hier ist wieder der Hackerfunk auf Radio LoRa. Heute mit dem Thema HiQ, einem freien Desktop-Betriebssystem. Und ja, jetzt wollen wir doch mal schauen, was kann man denn alles mit diesem HiQ so machen? Also, wir haben vorhin schon gehört, es ist kein Serverbetriebssystem, es ist für einen Desktop.
Ja. Das ist richtig, ja. HiQ ist von A bis Z eigentlich für auf den Desktop ausgerichtet gewesen. Das heisst, es war von Anfang an klar gewesen, dass es eine grafische Oberfläche haben muss. Das hat eigentlich Single-User, wobei man sich mal überlegt, ob man nicht wenigstens mal einen Multi-User kann einführen kann, im Sinne von, dass mehrere Leute verschiedene Konfigurationen haben oder so. Es ist aber Multitasking von dem her.
Sehr massiv sogar, weil du kannst ja problemlos irgendwie nebenher was machen und noch Filmchen schauen.
Ja, richtig. Vor allem das Multithreading ist massivst ausgebaut worden und vor allem sie haben eine ganze Library aufgebaut, wo das Multithreading relativ sicher macht, was nämlich immer ein riesiges Problem ist, sonst.
Mhm.
Eigentlich sind alle Applikationen, die für HiQ geschrieben sind, sind eigentlich multithreaded. Vor allem wenn sie grafisch sind, dann hat normalerweise auch zum Beispiel jedes Fenster seinen eigenen Thread. Das ermöglicht natürlich relativ gut, dass Sachen aneinander vorbeikommen. Es ist nicht nur so, dass eine Applikation, die hängt, nicht die andere Applikationen kann blockieren, sondern es ist sogar so, dass ein Fenster in einer Applikation, die hängt, der restliche Fenster eigentlich normalerweise nicht blockiert. Das ist recht gut ausgebaut dort.
Ja, okay, eben. Fokus auf Desktop. Das heisst auch dort wirklich schön zu bedienen.
Das ist so, ja. Es ist zwar auch in allererster Linie auf Mausbedienung ausgelegt, aber Tastatur für die Moment, es geht.
Es geht, okay. Du hast vorhin jetzt gesagt, es ist mehr Single-User und nicht so richtig Multi-User. Das heißt, du kannst irgendwie, zum Beispiel nicht, es können nicht zwei Leute gleichzeitig an einem Rechner eingeloggt sein.
Das ist richtig und das ist auch nicht so geplant. Also wenn Multi-User wird kommen, dann nur so, dass nur eine Person gleichzeitig eingeloggt sein wird. Wie schon gesagt, das ist eben Desktop. Desktop schafft normalerweise nur einmal eine Person aufs Mal. Und selbst wenn zwei Personen arbeiten, dann arbeiten die in der Regel mit dem gleichen Account.
Ja.
Ja, der eine verklickt sich und der andere schnurrt rein.
So ist es. Nein, eben, es geht darum, man will nicht Funktionen einbauen, die dann niemand braucht. Das ist eins der absoluten zentralen Paradigmen.
Okay. Also das heisst, im Moment ist es eine Art, ein bisschen wie ein, also für mich klingt es ein bisschen wie früher ein Amiga OS. Das hat auch Multitasking gehabt, Multiprozessor, Amigas hat es keine gegeben. Entsprechend ist das ganz mit dem Threading, ja, auch noch, das hat es da auch noch nicht gegeben, so. Aber ja, man hat mehrere Programme gleichzeitig können laufen, die sind auch gleichzeitig ausgeführt worden. Eins nach dem anderen halt, aber in dem Sinn, ja, es hat einfach einen User gegeben.
Es ist ein bisschen so in die Richtung und es gibt dafür die, was unbedingt wollen, auch ein Amiga-Theme.
Okay. Ist das auch so wie ja. Bei dem Amiga Window Manager, wo die Sachen von unten nach oben scrollen? Oder?
Screens meinst du?
Ich weiß nicht.
Nein, es sind schon eigentlich hauptsächlich einfach die Fensterdekorationen, okay. Die dann angepasst sind. Dass, allzu viel lässt sich ja nicht umbügen.
Ja.
Was möglich ist, ist effektiv, die Fensterdekorationen, die können tatsächlich geändert werden über die sogenannten Decorators. Es gibt ein paar, die das so wie Windows ähnlich, Mac ähnlich und so weiter machen.
Mhm. Du hast vorhin gesagt, eben kein Multi-User, aber es gibt irgendwie eine POSIX-Emulation oder eine POSIX-Erweiterung dafür, damit man auch Unix-artige Programme drauf laufen lassen kann?
Es ist ein kompletter BSD-POSIX-Layer drin. Der hat einfach alles unter user.user was die Benutzerverwaltung anbetrifft.
Ah, okay. Also du meinst damit, für den BSD-Teil sieht das so aus, als wird der Benutzername, unter dem der diese Sachen laufen, User sein und die Benutzergruppe auch User.
Genau. Und die hat aus irgendeinem Grund Root-Recht.
Ah, okay. Da gehen natürlich jetzt bei einem klassischen Unixer irgendwie die Alarmglocken an.
Ja, der Punkt ist, wie schon gesagt, es ist Single-User.
Ja, okay, und gut.
Was man sich im Moment überlegen ist, ist dort ein Sandboxing-System einzubauen. Das ist aber im Moment noch nicht der Fall. Wie schon gesagt, wir sind im Alpha-Stadium.
Okay, gut, das haben wir vorhin nicht dazu gesagt. Das sollte man vielleicht noch dazu sagen.
Ja, es ist so eben die Alpha Nummer 3 rausgekommen. Also es ist immer ein Alpha-Stadium. Man kann aber sicher schon mal ein Programm dafür schreiben. Sie haben versprochen, nicht allzu viel an der API zu ändern.
Okay.
Aber es kann noch Änderungen geben auch.
Ja, zu Programmen kommen wir aber nachher noch, was es da so alles gibt, schon sozusagen. Aber was uns jetzt noch interessieren wird, also auf was für Rechnern läuft denn das HiQ eigentlich? Was braucht man da mindestens an Hardware? Wie neu darf die Hardware sein? Was kann man, also wenn ich jetzt zu Hause irgendwie einen PC habe, kann ich da drauf HiQ laufen lassen?
Also im Moment ist das reine x86er Sache.
Also Intel-PCs.
Genau. Ja. Es haben sich ein paar Mal gemeldet, ob sie eventuell ARM etwas machen wollen. Es ist im Moment auch noch rein 32-Bit, das heisst auf 84-Bit-CPUs wird einfach der 32-Bit-Modus verwendet. Es wäre nicht so eine Wahnsinnssache, das zu portieren, aber im Moment konzentriert man sich, das mal unter 32-Bit sauber zum Laufen zu bringen. Mindestanforderungen sind eigentlich nicht sehr hoch. Ich habe das wieder schon gesagt, auf meinen EPC drauf.
Ja gut, aber das ist ja auch irgendwie schon so ein Celeron oder Atom oder sowas. Und
das ist jetzt ein Atom.
Also relativ moderne Hardware, sagen wir mal so für...
Ja, kann man sagen. Es ist auch so, dass sie darauf geachtet haben, dass die alten BOS-Treiber noch funktionieren. Es ist also binary-kompatibel zu denen. Aber wenn wir jetzt zu der modernen Hardware kommen, also dort ist es so... Die Problematik sind immer die Grafikchips, also Intel-Chips sind eigentlich nochmals nicht so das Problem. Wohingegen bei der AMD und der Nvidia, aber bei der allerneuesten, das kann dann natürlich gelegentlich zu Schwierigkeiten führen. Es gibt im Moment das Projekt auch Gallium mal zu portieren und dann könnte man einfach die Linux-Treiber dazu zu verwenden. Also
das heißt, die Treiber sind handgeschrieben und nicht irgendwie auf den Linux-Treibern basierend?
Die momentan sind eigentlich zum Teil natürlich Code entlehnt von der Linux her, aber das, beziehungsweise Xorg. Xorg sind die eigentlich her. Die Idee wäre es natürlich, dass man den Aufwand könnte verkleinern mit der Portierung von Gallium. Mhm. Was das neue 3D-System ist ja für Linux.
Okay. Und jetzt, wo du gerade sagst, entlehnt aus dem Code von X, die grafische Oberfläche, also kann ich auf der auch X-Anwendungen laufen lassen, portierte?
Nein.
Okay.
Nein, das ist ein direkter Framebuffer eigentlich, wo man also sehr, sehr direkt auch damit arbeitet, von der Applikation her. Es ist sogar so, dass die Game SDK einem direkten Zugriff auf die Memory erlaubt. Was es gibt, ist ein X11-Server, der dort drauf läuft.
Kommt mir irgendwie bekannt vor, von Mac OS X her.
Ja, genau. Und genauso wie der erste X11-Server dort, ist auch der in der Rootless. Das heisst, man hat ein Fenster für den X11-Server und alle X11-Applikationen laufen dort drin. Also das ist nur ein Notbehelf, falls man jetzt unbedingt eine Applikation braucht, die X11 braucht. Aber nein, normalerweise nein. Qt ist direkt dort drauf portiert. Also Qt-Applikationen lassen sich prinzipiell so kompilieren, solange sie nicht irgendwelche grossen KDE-Libraries oder so weiter verwendet, die halt nicht
mehr sind. Ja, KDE ungleich Qt.
Genau. Die SDL ist vor allem einmal portiert worden. Also es ist
Simple Direct
Media Layer, genau. Es ist auch so, dass der X11 und Qt beide SDL verwenden, um wiederum auf den Grafiktreiber zu greifen. Das ist natürlich von dem her noch interessant, weil es gibt tonnenweise von Spielen für SDL, meistens natürlich kleinere. Und sehr viele davon sind natürlich mittlerweile dementsprechend auf HiQ portiert. Mhm. Also,
aber jetzt vielleicht gerade ganz kurz nochmal zu den Mindestanforderungen, so nach unten hin. Also, wenn ich jetzt zu Hause, sagen wir mal, ein 486 SX habe, läuft das auch da drauf noch?
Oh. 486, also das ist jetzt gerade eine gute Frage. Ich denke nicht, weil, wenn ich mich richtig erinnere, ist doch alles auf Pentium kompiliert. Also 486 dürfte zu alt sein.
Also es bräuchte wahrscheinlich mindestens ein Pentium 1.
Aber das müsste mich jetzt nicht darauf festnageln, das müsste ich jetzt effektiv überprüfen.
Ob es dort dann wirklich noch von Laufen kannst reden? Ist die andere Frage.
Das HiQ ist schon ein modernes Betriebssystem. Es ist relativ verglichen jetzt mit einem GNOME, mit wie heißt das schon wieder, das 3D-Zeugs?
Wayland?
Was? Nein. Die ganze Umgebung von wo sie Beryl und beziehungsweise Compiz.
Compiz,
genau. Also wenn man es jetzt vergleicht mit einem Compiz Desktop oder einem Windows 7 oder einem aktuellen Mac OS X, ist es relativ schlank im Vergleich. Aber verglichen mit einem Windows 95 sieht es doch eher wieder zum Beispiel ein bisschen dick aus.
Okay.
Ich kann mich noch gut an die Zeiten erinnern, wo man Windows 95 als extrem gross und übertrieben und so weiter bezeichnet hat. Ja, das sind mal Zeiten gewesen,
ja. Ja, dann, wie sieht es so aus mit Netzwerkanschluss? Also ich meine, das Ding kann sicher schon auch ins Netzwerk.
Ja, es gibt mittlerweile Treiber für fast alle Chips. Netterweise hat man ja den BSD-Netzwerkstack genommen und damit hat man auch die Möglichkeit, sämtliche BSD-Treiber zu portieren. Was allerdings fehlt für WLAN, ist noch WPA-Support. Gerade vor ein paar Wochen hat sich jetzt endlich mal jemand gemeldet, dass er endlich mal den WPA-Support implementieren will, das wäre doch noch relativ wichtig. Das Ganze immer nur am Kabel zu bedienen, ist nicht unbedingt das Wahre.
Hm. Das heißt also mit offenen WLANs und WEP, ja. Im alten Standard geht es, aber mit WPA noch nicht.
Mit WPA noch nicht. Also ich hasse auch bei mir zu Hause als kleines Webterminal. Ihr habt ja gesehen, wie schnell das startet. Und es hat einen WebKit-basierten, relativ modernen Browser, wo man eigentlich das wunderbar kann als Webterminal brauchen kann. Vor allem, wenn man nicht unbedingt ein iPad will. Flash-Support gibt es allerdings noch nicht. Es gibt Gnash, wo so halbwegs funktioniert, aber naja.
Also die ganzen GNU-Tools, die GNU-Programm kriegt man jetzt zum Laufen. Gut, wo laufen die nicht, aber wie ist das mit HiQ? Kommt da eine Compiler-Umgebung damit? Also dass man irgendwie ein GCC hat plus libc und so. Oder kann man es mindestens nachinstallieren?
Nein, es kommt der GCC wird mitgeliefert. Und zwar zweimal, in der Version 2.95 und in der aktuellen 4er-Version.
Ich wollte gerade schon sagen, yes,
das ist gut. Das ist ja hey, das ist aktuell gewesen, als ich mit Linux angefangen habe.
Das hat den Grund, dass von GCC 2 auf 3 ist ja die Schnittstelle gewechselt worden. Mhm. Und die alten BOS-Programme, die sind noch mit dem 2er geschrieben worden.
Ah.
Das bedeutet natürlich, dass der 2er im Prinzip immer noch die Hauptumgebung ist, weil, eben wie schon gesagt, Binary-Kompatibilität mit dem BOS ist eines der Ziele. Aber ja, man kann den 4er verwenden, er ist also da.
Okay, mhm. Immerhin.
Und wie wird da Software installiert? Gibt es da irgendwie ein Package-Tool oder irgendeine Art
Paketmanager?
Ja, ein Repository oder heute, neudeutsch heisst es ja App Store. Entschuldigung.
Nein, also im Moment sind sie gerade an einem neuen Package-System am Ausarbeiten. Aber aktuell ist es im Moment einfach so, dass sie ZIP-Files, die man einfach in App-Folder dann entpackt. Im Moment. Das ist im Moment das gesamte System.
Das Package- also, so, eigentlich ähnlich wie beim Mac, dort sind die ja. .app sind auch im Prinzip Verzeichnis. Ja.
Neben, es ist jetzt aber ein Package-System eigentlich am machen, relativ simples, so ganz nach dem Schema, es muss nicht wahnsinnig viele Features haben, es muss funktionieren. Es gibt noch das Synthetic, wo so ein inoffizielles Package-System ist, den gibt es auch noch. Aber ja,
das oder ist irgendwie nicht ganz frei, oder?
Doch, der ist 100... Nein, also es ist ja so, um ihn zu benutzen, muss man entweder eine Spende überweisen oder ein Package maintainen. Das ist jetzt die Regel.
Okay, also so ein bisschen die Leute herausfordern mehr, als jetzt Geld verdienen wollen.
Nein, damit. Ja, es ist aber so, dass die offiziellen Heiko-Leute sind nicht so ganz so glücklich, weil eben schon gesagt, sie wollen eigentlich lieber ihr offizielles System dann natürlich haben. Wobei, das ist noch relativ neu. Da ist jetzt gerade die erste Preview rausgekommen. Das wird erst noch kommen.
Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch mal eine Runde Musik. Und danach erzählen wir euch, wo man HiQ herunterladen kann und was es sonst noch rund um HiQ gibt an Community. We'll be right back. und das war Aki Järinen mit Central Park Metal, obwohl es gar nicht so schraddelig war, wie ich befürchtet hatte. Hier ist wieder der Hackerfunk auf LoRa und wir reden heute über das Thema HiQ, ein freies Desktop-Betriebssystem, das dem BIOS nachgebaut ist. Und ja, Christoph, wo kriegt man denn HiQ? Wo kann man sich das runterladen?
Ja, auf der Webseite natürlich.
Gut, und die lautet?
Das wäre www.haiku-os.org. Mhm. Das Strich-OS ist noch relativ wichtig, weil naja, der Begriff Haiku ist insofern schlecht gewählt, dass es eben ziemlich viele Sachen zu Seiten zu Gedichten gibt.
Mit japanischen Dreizeilern.
Yep, so ist es.
Und gibt es auch irgendwie sowas wie Distribution, so wie man das von Linux her kennt?
Gibt es prinzipiell an sich schon. Es gibt es ist so, dass man das eigentlich nicht so ganz so gern sieht in der Community. Man wollte eigentlich mehr die zentrale Distribution fördern. Aber es gibt welche. Es gibt der TiltOS, wo mal dafür bekannt ist, dass er KDE-Libraries portiert hat, ein K-Office portiert hat.
Warum muss ich jetzt bei dem Namen an die letzte Hackerfunk-Sendung denken?
Das Problem ist, dass der, glaube ich, seit ein oder zwei Jahren mittlerweile tot ist.
Okay.
Distribution, nicht
ja,
Distributor.
Ja, nee, klar, ja.
Wenn ich noch schnell dazwischen schwätze, kommt noch ein wichtiger Hinweis, dass man HiQ buchstabieren, damit die Leute können hinsurfen können.
Ja, genau.
Achso, HAIKU, ganz einfach.
Heinrich, Anton, Ida, Kala, Udo.
Ja. Strichos.org.
So wie die japanische Poesieform.
Ja.
Ah, das fällt dir jetzt auf.
Das haben wir schon im Intro gehört.
Eben.
Es ist gerade eben die Frage auftaucht,
wenn
man das dann effektiv schreibt, weil, ja.
Hätte man auch mit EI oder EY oder sonst was.
HIQ.
HIQ oder so.
HIQ oder so.
Ja, nee, also Heinrich, Anton, Ida, Kala, Udo.
Ja.
Ja. Ansonsten Links wie immer in die Shownotes auf www.hackerfunk.ch.
Nach der Sendung. Irgendwann.
Wenn der Podcast online geht.
Ja. Ja, jedenfalls die zweite Distribution, die relativ bekannt ist, die ist von den HiQ-Ware-Leuten, die nennt sich Senryu, was natürlich wiederum eine Anspielung ist. Senryu ist eine andere japanische Gedichtsform, die auf HiQ, also eine gewisse Verwandtschaft zu HiQ hat. Die ist einfach mit möglichst vielen Applikationen von Anfang an schon zusammengestellt und dann ist auf GCC4 statt auf GCC2 ausgerichtet und hat alles mögliche Games schon dabei und was auch immer. Auch die ist ein bisschen umstritten, aber sie ist da.
Okay. Gibt es irgendwie noch sowas wie einen Blog oder sowas dazu? Oder News?
Also HiQ-OS.org natürlich, die haben ihre eigenen News. Es gibt auch unter HiQ-OS.org-Blog gibt es den Blog von der einzelnen Entwickler dort. Was es auch noch gibt, ist die sogenannte HiQ-Gazette. Die findet man unter haiku-gazette.blogspot.com.
Also wie Gazette.
Gazette mit einem Doppel-T, genau. Mhm. Die enthalten unter anderem auch sämtliche offizielle Nachrichten vom HiQ-Blog auf Deutsch übersetzt.
Oh, okay, schön. Also speziell für die deutschsprachige Community.
Ganz genau. Haben viele geglaubt, die sei tot, weil die ist ursprünglich unter haiku-gazette.de erreichbar gewesen und ist dort mehr oder weniger sang- und klanglos verschwunden. Wenn man jetzt darauf geht, gibt es einen 403er at not allowed.
Gut, aber man findet sie jetzt wo?
haiku-gazette.blogspot.com.
Okay, gut. Also dort ist sie zu finden und ich bin mir sicher, Google findet sie auch.
Mhm. Und haiku-ware, wo ich vorher erwähnt habe, gibt es eben auch noch. Das ist unter haiku-ware.com.
Ware wie die Ware.
Ware, genau. Also haiku-ware.com. Mhm. Die haben vor allem auch eine grosse Sammlung an haiku-Software. Also gerade Programme sind dort natürlich rum. Man kann natürlich mit dem, was mit HiQ mitkommt, hat man schon mal einen Browser, man hat einen E-Mail-Client, man hat IRC, das ist alles an sich schon mal da dabei. Mhm. Aber wenn man ein bisschen mehr machen will, zum Beispiel mal ein schönes Brief schreiben, das ist da die Anlaufadresse.
Okay. Ja, dann so langsam sind wir eigentlich auch schon Richtung Sendungsende. Eine Frage hätte ich ja noch, fällt mir gerade noch so ein, so nebenbei. Was machst du mit HiQ? So, du persönlich?
Ich habe im Moment eigentlich produktiv nur als kleinen Webtürmel im Einsatz, eben, wenn ich halt mal gerade in der Stube bin und ich sage, oh, ich sollte mal auf diese Seite ansurfen. Und nein, also der Android-Bildschirm ist wieder, ja, ich bin Android-Benutzer. Dann ist die Box einfach dort, die kann ich mal aufklappen, den Einschaltknopf drücken, in 10 Sekunden habe ich einen Browser offen und kann damit surfen. Und wie schon gesagt, das ist ein WebKit-Browser, er ist, kommt also recht problemlos mit der aktuellen Seite für mich. Was er nicht kann, ist HTML5-Video, das ist einfach noch zu neu.
Ja gut, das können manche Distributionen heute noch nicht. Aber programmierst du auch selber für Haiku?
Habe ich mal ein bisschen damit experimentiert, aber nicht etwas, wo ich da gross am Mumen verteilen bin. Es ist natürlich auch mehr drin, dass ich mich anwählen kann, ein bisschen in die API ein vertiefen. Plus, was wir vielleicht vorher nicht erwähnt haben, Haiku im Unterschied zu den meisten anderen Systemen ist wirklich in C++ programmiert. Und auch die ganze API ist C++ und ich kann mal auch ein bisschen C++ lernen. Jetzt, ich höre richtig ein paar von den Benutzern, wie sie sich der Bauch heben vor Schmerzen. Also, es ist immerhin so, sie haben sich relativ viel Mühe gegeben, dass die API trotz C++ relativ angenehm zum Benutzen ist. Also, relativ viele von den Features in C++, die zwar theoretisch sehr schön sind, aber entweder langsam sind oder unverständlich sind, wie so wie Exceptions oder Templates oder Iteratoren. Iteratoren sind besonders hässlich. Die sind nicht drin, die werden nicht verwendet von der Core-API. Außer den Templates gibt es, glaube ich, eins oder zwei, aber ja, das wäre es ja schon.
Okay. Ja, dann bedanke ich mich für deinen Besuch. Wir machen jetzt noch ein bisschen Musik. Und zwar Tremas. Menti, habe ich das richtig ausgesprochen?
Ja, ich nehme es mal an, dass der irgendwie Tremas oder so heißt, ja.
Tremas. Geschrieben wie der System Tray und Moose, na, mit Doppel-S. Mit der. mit dem Song You. So, und der nächste Hackerfunk ist am 3. September, wie gesagt, Lora Sommerpause im August.